Guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von Radio Maria. Heute wird uns der Sebastian Krems aus Deutschland über seinen Glaubensweg erzählen. Der Sebastian Krems absolviert zurzeit in der Pfarreigemeinschaft St. Christophorus in Baunach, Itz und Lautengrund, westlich von Bamberg, das Pastoralpraktikum und wird voraussichtlich nächstes Jahr Diözesaner Diakon und ein halbes Jahr später zum Diözesan Priester fürs Bistum Würzburg geweiht. Der Sebastian Krems ist ein grosser Verehrer vom Opus Dei-Gründer, vom heiligen José María Escrivá. Nach dem Abitur, dem Wehrdienst und einer Bankausbildung hat er ursprünglich Jus, Geschichte und Politik studiert. Vor 10 Jahren hat er vom Lutherianer zum Katholik konvertiert. Im Jahr 2007 ist er für 4 Monate auf Pilgerreise gegangen und dann hat er Theologie studiert und in dem Sommer hat das Studium erfolgreich abgeschlossen. Durch das Interview heute begleite ich Sie, Andrea Marti, und nun freue ich mich auf das Interview mit dem Herrn Sebastian Krems und möchte ihn bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen.
Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Maria. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren Tag. Gelobt sei Jesus Christus.
Herr Krems, wann war Ihre letzte Wallfahrt?
Meine letzte Wallfahrt hat stattgefunden Ende Juli diesen Jahres und im August. Ich bin von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Santiago de Compostela, den fränkischen Jakobsweg, gepilgert.
Was hat Sie bewegt auf dieser Wallfahrtsreise?
Ich hatte eine erste Wallfahrt nach Santiago, damals direkt von Würzburg aus den ganzen Weg gemacht und hatte das gemacht, bevor ich mein Theologiestudium begonnen habe. Und nach dem Theologiestudium fand ich, ich sollte mich dafür bedanken, für all das Gute, was ich erfahren habe während des Studiums, für all die Bewahrung, die ich hatte, und fand es deswegen eine schöne Sache, dann nach Santiago als Dankwallfahrt mich auf den Weg zu machen.
Vielleicht zur Einleitung von unserem Interview, Herr Krems, können Sie uns erzählen, wie Sie aufgewachsen sind, in welchem Umfeld und was Sie erlebt haben in Ihrer Kindheit?
Ja, das will ich gern tun. Ich bin natürlich, wie jeder andere auch, Sohn von 2 Eltern und habe allerdings meinen Vater nie wirklich kennengelernt. Meine Eltern sind geschieden. Ich habe eine wunderbare Schwester, die 2 Jahre jünger ist als ich, und wir sind eine sehr glückliche Familie, auch mit Großeltern, mit Tante, Onkel, Cousin und Cousine, und haben immer sehr eng Familienkontakt gehabt, die Feste zusammen gefeiert. Und ja, ich habe eine wunderbare Kindheit erlebt, bin dann sehr gerne auch in der Schule gewesen und habe dann nach der Schule, nach dem Abitur zuerst meinen Wehrdienst geleistet als Panzergrenadier bei der Infanterie und danach dann eine Banklehre gemacht und dann angefangen, Jura zu studieren und wollte das auch tun, um eines Tages Politiker zu werden.
Und dann gingen Sie auf eine Wallfahrt?
Ja, dann lagen einige Jahre dazwischen, wo ich eben neben Jus noch Geschichte und Politik studiert habe. Und ich habe irgendwann aber gemerkt, dass Politiker werden doch noch nicht das Richtige ist. Irgendwas hat mir gefehlt und ein Freund aus Mexiko hat mir dann eines Tages Bilder gezeigt vom Jakobsweg. Der studierte hier für ein Jahr in Deutschland und hat sich gedacht, wenn er schon in Europa ist, dann muss er unbedingt auch mal Jakobsweg gegangen sein. Und dann sah ich da wunderbare Bilder von ganz tollen Kirchen und Sonnenaufgängen und Untergängen und habe irgendwie gedacht, das muss ich eines Tages dann auch tun. Und dieses eines Tages war dann 2 Monate später, wo ich dann aufgebrochen bin mit der Frage, soll ich Priester werden oder soll ich nicht Priester werden?
Waren Ihre Eltern religiös oder Ihr Umfeld religiös?
Also für uns war das Glaubensleben schon sehr wichtig. Als Kind bereits hat meine Mutter mit meiner Schwester und mir christliche Lieder gesungen. Wir waren im Gottesdienst zusammen. Ich selbst war viele Jahre im Kindergottesdienst und habe mich dann auch sehr ernsthaft auf die Konfirmation damals vorbereitet. Und das Ganze war schon sehr wichtig. Wie gesagt, auch Weihnachten und Ostern wurden im Familienkreis gefeiert. Und interessanterweise wurde auch jedes Jahr der päpstliche Segen angeschaut an diesen Tagen, obwohl meine ganze Familie evangelisch ist.
Wieso habt ihr den päpstlichen Segen angeschaut?
Ich habe keine wirkliche Erklärung dafür, aber das gehörte irgendwie mit zum Familienritual, sich das entsprechend anzuschauen. Und irgendwie hat mich das auch immer begeistert und fasziniert. Das gehörte dazu, wie an Ostern zum Beispiel für uns Kinder die Ostereier zu suchen, dann später im Garten.
Herr Krems, eigentlich haben Sie ja zwei Entscheidungen getroffen, die Ihr Leben drastisch verändert hat. Einerseits die Konvertierung und andererseits auch der Entscheid, dass Sie Jesus Christus nachfolgen möchten.
Also ich war, kann ich nicht sagen, als Evangelischer irgendwie unglücklich, sondern ich habe einfach nur gemerkt, irgendetwas fehlt und ich konnte mir nicht so richtig erklären, was mir da fehlt. Und als ich dann von meiner Heimatstadt nach Würzburg zum Studieren gegangen bin, habe ich dort evangelische Gottesdienste besucht und auch katholische Gottesdienste besucht. Und irgendwie waren so ja die Sinneseindrücke, Farben, Gerüche und ähnliche Dinge etwas, was mich dann doch sehr an der katholischen Kirche auch begeistert hat. Parallel dazu habe ich sehr viele Bücher des damaligen Kardinal Ratzinger gelesen, die mich auch sehr begeistert haben. Und ich kam mit Gleichaltrigen ins Gespräch über ihren Glauben und wir haben uns ausgetauscht. Und darunter waren eben auch sehr viele Katholiken. Und das Ganze begann mich irgendwie immer mehr zu interessieren und immer mehr zu faszinieren. Und irgendwann habe ich für mich dann die Entscheidung getroffen, dass ich mich damit wirklich mal auseinandersetzen müsste. Und das habe ich dann auch getan über mehrere Jahre. Und eines Tages bin ich dann zu einem befreundeten Domkapitular in Würzburg und habe gesagt, so, ich möchte jetzt konvertieren. Und naja, dann gibt es natürlich so bestimmte Akte, die noch davor notwendig sind. Man muss bestimmte Unterlagen bringen, man braucht noch den entsprechenden Unterricht zur Firmung. Und danach habe ich dann meine Familie darüber in Kenntnis gesetzt.
Wie war die Reaktion Ihrer Familie und Ihrer Freunde?
Also die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Manche konnten gar nicht so wirklich was damit anfangen, weil es für sie zum Teil auch einfach so ist, dass sie keine Unterschiede wahrnehmen zwischen evangelisch, katholisch, orthodox. Das ist für sie christlich und damit ist es ihnen im Grunde egal, welcher Konfession jemand angehört. Von manchen Leuten kam aber auch Kritik, weil die sich gedacht haben, das hätte möglicherweise was damit zu tun, wenn man in Bayern Politiker wird, dass man vielleicht katholisch sein müsste oder sowas. Aber damit hatte es dann gar nichts zu tun. Am interessantesten war eigentlich die Bemerkung meiner Schwester nach meiner Firmung. Ich habe dort am Altar das Glaubensbekenntnis, das große Glaubensbekenntnis verlesen und auch unterschrieben. Und sie hat mir später dann als Rückmeldung gegeben, ihr wär's da eiskalt den Rücken runtergelaufen. Sie hätte da gewusst, dass das die richtige Entscheidung ist und dass es meine Entscheidung war.
Hat Ihre Schwester in der Zwischenzeit auch konvertiert?
Nein, es hat bislang niemand in der Familie konvertiert. Ich denke aber auch momentan nicht, dass das für irgendjemand eine Frage ist innerhalb meiner Familie. Meine Familie nimmt wahr, was ich so tue und wie meine Ausbildung läuft und welche Freude ich auch damit habe. Aber ich glaube nicht, dass jemand ernsthaft darüber nachgedacht hat, selbst zu konvertieren.
Was haben Sie nun gefunden im katholischen Glauben?
Das würde ich sagen, ist ein sehr, sehr weites Feld. Also zum einen natürlich die Sakramente. Wenn mich jemand so etwas flapsig fragen würde, na und wie ist jetzt, seit du katholisch bist, dann sage ich immer, das schönste Sakrament, was wir haben, neben der Eucharistiefeier, ist eigentlich die Beichte. Weil es einfach gut tut, ab und zu sozusagen den Müll seines Lebens jemand anderem vor die Füße zu werfen, sich umzudrehen und zu gehen und das Gefühl zu haben, nicht mehr so belastet zu sein wie vorher. Ansonsten, ja, sind es unglaublich viele Eindrücke, die ich gewonnen habe, sehr viele Dinge, die ich gelesen habe, womit ich mich beschäftigt habe. Gerade auch in der Priesterausbildung sind so Dinge wie das Stundengebet noch dazugekommen. Und es ist sehr schwierig zu beschreiben, was jetzt so die einzelnen Dinge sind, weil es ein unglaublich großes Feld ist, was sich für mich persönlich verändert hat durch das Konvertieren.
Wie leben Sie jetzt Ihren Glauben?
Also ich lebe ihn dadurch, dass ich natürlich jeden Tag bete, jeden Tag in die Heilige Messe gehe, etwa alle 2 Wochen zur Beichte gehe. Ich habe als Priesterseminarist natürlich auch geistliche Begleitung und habe darüber hinaus noch Geistliche, mit denen ich mich regelmäßig treffe, um mich auch auszutauschen. Ich bete mit anderen und ansonsten ist natürlich durch mein Berufsziel manches auch schon vorgegeben. Während jemand, der jetzt nicht Priesterseminarist ist und Priester werden will, natürlich viele Dinge einfach mal so macht und versucht, sind sie bei uns dann natürlich Teil der Ausbildung. Und insoweit hat sich durch den Eintritt ins Priesterseminar das persönliche Glaubensleben noch um das, nennen wir es mal, Pflichtglaubensleben erweitert, ohne dass ich sagen will, dass es mir jetzt vor allem irgendwie Pflicht wäre. Aber es sind einfach manche Dinge auch vorgeschrieben, die ich dann im Laufe der Zeit auch sehr lieb gewonnen habe, wie eben zum Beispiel das Brevierbeten jeden Tag.
Unsere liebe Mutter Gottes zu verehren, das ist ja in dem Sinn in der Vergangenheit nicht ein Thema für Sie gewesen und jetzt neu ist es ein Thema. Wie verehren Sie unsere liebe Mutter Gottes?
Also zum einen verehre ich sie dadurch, dass ich ihre Festtage ganz besonders auch für mich feiere. Und zum anderen ist es so, dass ich gerade mit der Ikonografie der Mutter Gottes mich sehr viel beschäftigt habe und selbstverständlich in meinem Zimmer ein großes Gemälde der Mutter Gottes hängen habe und auch eine kleine Holzfigur, die mir sehr viel bedeutet, weil sie von meiner Patentante mir geschenkt worden ist. Und ansonsten gehört für mich der Rosenkranz eigentlich auch täglich zum Gebetsleben. Und ich versuche auch immer, andere Leute noch dazu einzuladen und ihnen zu zeigen, was für ein schönes Gebet das eigentlich ist.
Herr Krems, heute sind Sie in der Pfarreigemeinschaft St. Christophorus tätig und absolvieren ein Praktikum. Wie sieht das Pastoralpraktikum aus?
Also das Pastoralpraktikum teilt sich in verschiedene Ausbildungszweige. Das eine sind theoretische Ausbildungseinheiten, die zum Beispiel in einem Universitätsklinikum absolviert werden, wo man Krankenseelsorge macht. Das andere sind theoretische Ausbildungsblöcke, bei denen kirchenrechtliche Fragen erklärt werden oder bestimmte Formen, wie man Liturgie feiern kann, aufgezeigt werden. Wo einfach bestimmte Dinge eingeübt werden. Und die Hauptaufgabe im Pastoralpraktikum ist aber, in einer Praktikumspfarreiengemeinschaft das tägliche Leben eines Priesters zu erleben, sowohl innerhalb des Pfarrhauses als auch außerhalb des Pfarrhauses. Das heißt also zu sehen, wie bringt man die Gebete des Tages in den Tagesablauf ein, wann steht man auf, wann geht man ins Bett, wo nimmt man sich Freizeit, was liest man, was schaut man im Fernsehen an, und natürlich auf der anderen Seite, wann bereitet man seine Heilige Messe vor? Wann bereitet man sich innerlich auf die Heilige Messe vor? Wie gibt man Schulunterricht? Wie macht man eine Krankenkommunion auf eine schöne Art und Weise? Wie begleitet man Sterbende? Wie klärt man Dinge ab wie Taufe, Beerdigung, Hochzeit, goldene Hochzeit? Also ein unglaublich weites Feld mit einer großen Abwechslung jeden Tag.
Unser heutiger Papst hat mal in einem Interview erwähnt, dass die Priester auch in ihren Schwächen von den Gemeinschaften respektive von den Pfarrgemeinden getragen werden sollten. Wenn Sie jetzt selber ins Gericht mit Ihnen würden gehen und würden sagen, ja, was sind denn so meine Schwächen oder welche Schwächen könnte ich als Priester haben, wie würde das aussehen?
Ja, also zu meinen Schwächen gehört vor allem morgens wach zu sein. Es dauert im Durchschnitt bis 10 Uhr, bis ich dann wach bin. Dafür bin ich abends dann sehr lange fit, sodass ich auch versuche, wenn ich Dinge selber entscheiden kann, mir die so zu legen, dass sie nicht in mein Morgenmuffeldasein reinkommen. Eine andere Schwäche von mir ist die, dass ich sehr gerne esse. Und das ist natürlich einerseits eine Stärke, weil wenn beim Pfarrfest verschiedene Kuchen gebacken werden, dann probiere ich doch gerne vom einen oder anderen auch jeweils wenigstens ein kleines Stück. Aber andererseits weiß ich natürlich auch darum, dass es der Gesundheit auf Dauer nicht förderlich sein kann. Jedenfalls nicht, wenn man nicht gleichzeitig Sport macht. Und das sind so meine Hauptschwächen, würde ich im Moment sagen. Und ja, im persönlichen Umgang versuche ich einerseits, wenn ich es als Problem sehe, das Ganze Gott anzutragen, mit ihm drüber zu sprechen und andererseits auch eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen, mich darin nicht gehen zu lassen, sondern morgens, wenn der Wecker klingelt, dann ganz bewusst mich auch selbst aus dem Bett zu werfen und nicht noch liegen zu bleiben. Oder wenn der Kuchen auch noch so schön aussieht, eben zu sagen, na, heute nicht, einfach um auf sich selbst Grenzen zu setzen. Ich halte das für eine sehr wichtige Sache.
Herr Krems, heute machen Sie das Pastoralpraktikum. Nächstes Jahr werden Sie zum diözesanen Diakon und ein halbes Jahr später zum Diözesanpriester geweiht. Wie sieht das konkret aus?
Also im Moment bin ich ja noch nicht geweiht und bin vor allem eben Praktikant und eben in der, sagen wir mal, Priesterausbildung. Und das, was ich im Moment gerade lerne, das soll ich dann später in meine Arbeit als Diakon und als Priester einbringen. Und zum diakonalen Handeln der Kirche gehört seit alters her, sich um die Kranken zu kümmern, um die Schwachen zu kümmern, mit denen zu sein, die sonst niemand haben. Und das Ganze dann eben zum Teil auch im sakramentalen Bereich. Und andererseits gehört auch dazu, Schulunterricht zu geben und Kindern verschiedenen Alters, auch jungen Erwachsenen, etwas vom Glauben zu erzählen und Freude daran bei ihnen zu wecken. Natürlich gehört für den Diakon auch dazu, am Altar bestimmte Dienste zu leisten. Und ich glaube, einer der schönsten Dienste auch für den Diakon ist dann, predigen zu dürfen in einer heiligen Messe und den Menschen die frohe Botschaft unseres Herrn auszulegen und zu hoffen und zu beten, dass irgendetwas die Menschen anrührt, dass sie wenigstens einen Gedanken aus einer solchen Predigt dann mitnehmen kann.
Welche Erfahrungen haben Sie jetzt im Rahmen des Praktikums gemacht?
Naja, bislang dauert das Praktikum 3 Monate und diese 3 Monate waren sehr unterschiedlich. Ich erlebe gerade eine Volkskirche, die sich immer weiter zurückzieht, immer kleiner wird und es wird immer mehr eine Bekenntniskirche auch in den nächsten Jahren werden. Das heißt, das, was früher so normal war und zum dörflichen Leben dazu gehört hat, zu welchen Anbetungen man kommt, zu welchen Prozessionen man kommt, das hat nachgelassen und genauso hat nachgelassen und wird weiter nachlassen, dass auch junge Leute eine gewisse Ahnung vom Glauben haben oder auch Grundwissen vom Glauben haben. Und das gehört mit zu den ersten Erfahrungen, die ich hier gemacht habe und wo ich mir natürlich auch angefangen habe, Gedanken drüber zu machen, wie man diesen Prozess aufhalten kann und möglicherweise sogar umkehren kann.
Was kann man machen?
Das ist eine Frage, die Sie mir vielleicht in 1 oder 2 Jahren nochmal stellen, denn im Moment bin ich vor allem noch dabei, die Pfarreiengemeinschaft kennenzulernen. Wir haben im Moment 45 Dörfer und kleinere Weiler, die zu uns gehören und 24 Kirchen und Kapellen. Und bis man sich dort zurechtgefunden hat, vergeht sicher noch einige Zeit. Und ich denke, es ist ganz wichtig, erst die Menschen kennenzulernen und zu sehen, was haben sie für Sorgen und Nöte, bevor man mit einem fertigen Konzept kommt und sagt, so, jetzt machen wir das so und das ist jetzt das Heil, wie die Kirche neu erstehen kann.
Wenn wir nochmals zurückgehen in Ihre Berufungsgeschichte, Herr Krems, gibt es ein Erlebnis, was Sie gemacht haben oder eine Erfahrung, wo entscheidend war, dass Sie sagten, okay, ich weihe mein Leben ganz Jesus Christus?
Ja, das war für mich eigentlich, als ich 2007 den Jakobsweg von Würzburg nach Santiago de Compostela gepilgert bin. Ich habe die ganze Zeit auf ein Zeichen des Himmels gewartet, so nach dem Motto, Herr, jetzt sag mir halt, soll ich Priester werden oder soll ich nicht Priester werden? Und heute, wenn ich mein geistliches Tagebuch von damals lese, dann merke ich, wie lächerlich diese Frage eigentlich war, denn es sind ständig irgendwelche Dinge gewesen, wo ganz deutlich eine höhere Macht eingewirkt hat und mir eigentlich auch zeigen wollte, du bist berufen, wenn du das möchtest, dann komm, ich hätte dich gerne. Und besonders deutlich wurde mir das Ganze in der Kathedrale von Santiago de Compostela. Ich hatte zuerst eine Nacht übernachtet in der Stadt und bin dann morgens zum Pilgergottesdienst gegangen, zur Pilgermesse. Und dort erklang dann eins meiner Lieblingslieder, nämlich Großer Gott, wir loben dich. Und Ich habe dann so innerlich gesagt, okay, wenn das morgen wiederkommt, dann werde ich Priester werden. Es kam am nächsten Tag wieder und ich gleich gedacht, okay, wahrscheinlich ist es hier jeden Tag so, dass das morgens zur Pilgermesse kommt, und am Tag drauf war es nicht. Und einen Tag später, als ich dann gesagt habe, okay, dann wenn es morgen kommt, dann gehe ich ins Priesterseminar, kam das Lied, aber es kam gleich aus beiden Orgeln. In der Kathedrale von Santiago sind sich die beiden Orgeln im Mittelgang gegenüber aufgebaut. Und das war für mich wie ein inneres Ausrufezeichen. Und es ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Und dann bin ich zur Beichte gegangen und habe auch dem Beichtvater erklärt, welche Sorgen ich habe, wie jetzt mein Umfeld vielleicht auf diese Entscheidung reagieren könnte. Und mein Umfeld, hatte ich gedacht, würde sehr kritisch auf das Ganze reagieren. Und der Priester im Beichtstuhl hatte zu mir damals gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, Gott wird alles richten. Und ich rief zu Hause an, beim Freundeskreis, in der Familie, und überall bekam ich Zustimmung für meine Entscheidung und war dann sehr erleichtert und habe einfach gesehen, okay, das ist jetzt der Weg, den ich gehen werde und auf dem ich auch nie allein sein werde.
Gab es seit diesem Zeitpunkt, wo Sie sich entschieden haben, Momente, wo Sie gezweifelt haben?
Ja, also man hat ja auf so einem Weg erstmal ein Studium zu absolvieren. Und zu diesem Studium gehören zum Beispiel auch so Dinge wie Griechisch und Hebräisch. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich in beiden unglaublich schlecht war und alles auch nur mit Mühe und Not so geschafft habe, dass ich mit dem Studium weitermachen konnte. Das war so ein Punkt für mich, wo ich überlegt habe, ist das wirklich der richtige Weg? Dann ist es so, dass in der Priesterausbildung, die dauert ja während des Studiums 5 Jahre, dass man ein Jahr nicht in seiner bisherigen Universitätsstadt verbringt und auch ganz bewusst nicht im Priesterseminar leben darf in dieser Zeit. Und ich bin in dieser Zeit in Wien gewesen und habe dort sehr intensiv auch nochmal drüber nachgedacht, ob ich wirklich Priester werden soll, ob ich das wirklich machen will. Und ich bin einigen Priestern vom Opus Dei, die ich dann dort kennengelernt habe, auch sehr dankbar, die ganz ohne Zwang mit mir einfach über diese Dinge geredet haben, über die Fragen, die ich hatte und die durch ihr Beispiel auch gezeigt haben, wie man ein glückliches priesterliches Leben führen kann.
Das heißt eigentlich, der Austausch mit Priestern und im Speziellen auch jetzt von der Bewegung Opus Dei haben Sie wieder zurückgeführt und bekräftigt in Bezug auf Ihren Weg?
Ich würde sagen, bekräftigt. Zurückgeführt wäre, glaube ich, falsch, weil ich war dann nicht weg. Aber es war einfach schön, nochmal dieses Ausrufezeichen zu spüren, was mir Gott zugesagt hat durch diese Menschen. Dieses Ausrufezeichen hinter, wenn du möchtest, dann ich würde dich gerne haben.
Wenn es Leute gibt, die eine Berufung verspüren oder das Gefühl haben, ich könnte vielleicht eine Berufung haben, was können Sie jetzt mit Ihrer Erfahrung diesen Menschen, diesen Katholiken oder auch Christen mit auf den Weg geben?
Also ich denke, zur persönlichen Entscheidung gehört immer auch ein persönlicher Lebensweg und ein persönlicher Glaubensweg. Ich glaube, es ist sehr schwer, allgemein zu sagen, an diesem oder jenem Punkt erkennst du deine persönliche Berufung. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist ein tiefes Glaubensleben und das wirkliche Gefühl, dass Jesus Bruder ist, Vater ist, Freund ist und dass ich mit ihm über alles sprechen kann. Und auch das innere Gefühl, für andere Menschen da sein zu wollen und die Botschaft des Glaubens, also das Evangelium, unter die Menschen bringen zu wollen. Und wenn man dann denkt, möglicherweise sollte ich Priester werden oder Mönch oder Nonne, sich einfach mit Leuten zu treffen, zu unterhalten, das ist ja heute auch über soziale Netzwerke wie Facebook oder Xing oder auf andere Art und Weise leicht möglich, jedenfalls sich mit Leuten zu unterhalten, die diesen Weg gegangen sind, auch mit Leuten zu unterhalten, die den Weg abgebrochen haben und einfach zu hören, was waren die Gründe dafür und dagegen und dann immer wieder im Gebet mit dem eigenen Beichtvater oder einem Priester, dem man besonders vertraut, oder auch mit Freunden das Ganze zu besprechen und ja, ich würde auch sagen, vielleicht es einfach auszuprobieren. Die Ausbildung ist ja so geschaltet, dass man ein Vorjahr hat, ein sogenanntes Propädeutikum, dann 5 Jahre Studium Und ich denke, man kann in der Zeit schon sehen, ob dieses Leben, was ein Priester führt, das geistliche Leben, ob das etwas ist, was einem selbst, ja, was bringt, ob einem selbst das zu Herzen geht, ob man selbst dafür geeignet ist. Und wenn man das feststellt, sich ganz ehrlich nochmal die Frage zu stellen, will ich das machen und Herr, möchtest du, dass ich das für dich tue?
Herr Krebs, Sie sind ein großer Verehrer vom Opus Dei, Gründer vom heiligen José María Escrivá. Welchen Bezug haben Sie zum heiligen José María?
Also ich habe schon vor meiner Priesterausbildung immer wieder etwas vom ominösen Opus Dei gehört und meistens von Leuten, wo es eigentlich eher die Verleihung eines Ordens ist, so wie über die Leute geredet wurde. Und ich habe mir dann gedacht, das möchte ich mir einfach mal etwas näher anschauen und habe dann sehr viel gelesen an Literatur pro, an Literatur contra. Ausgeglichene Literatur gibt es leider sehr wenig. Und ich habe auch die Schriften des heiligen José María gelesen. Und ich muss sagen, seitdem gehört es für mich auch zum täglichen Programm, dass ich aus seinen Büchern einen Abschnitt oder zwei Sätze jeden Tag lese und den Tag über nachdenke, was da drin stand, was das heute für mich bedeutet, wie ich damit vielleicht anderen auch helfen kann. Und ich hatte ja schon angeführt, dass ich während meines sogenannten Freijahres in Wien auch dort in der Peterskirche war und ich habe an Exerzitien teilgenommen, an Vorträgen teilgenommen und habe sehr viele glückliche und zufriedene Priester erlebt. Und das ist natürlich immer ein schönes Bild dann, wenn man selber auf einem solchen Weg ist, wenn man um sich herum Menschen wahrnimmt, die mit der Lebensentscheidung zufrieden sind. Und was mich am heiligen José María besonders beeindruckt, ist natürlich einerseits seine Lebensgeschichte, dass er fliehen musste, damit er im Spanischen Bürgerkrieg nicht umgebracht wird, wie es ihm gelingt, trotz großer Schwierigkeiten der Reihe nach Standorte aufzubauen und er sich auch nicht davon entmutigen lässt, nachdem im Bürgerkrieg so viele gefallen sind, wieder bei Null anzufangen. Und mich begeistern auch seine Texte, weil mir persönlich das jeden Tag etwas bringt, wenn ich diese Texte lesen darf und mir Gedanken darüber machen darf.
Welche Aussagen waren heute Morgen?
Also heute Morgen habe ich aus der Weg etwas gelesen über das Thema Ausreden, dass einem Ausreden nie fehlen, wenn man irgendetwas tun soll. Und vielleicht sollte man weniger seine Kraft darauf verschwenden, sich Ausreden zu überlegen, warum man etwas nicht machen kann, sondern einfach die Dinge tun, die an dem Tag dran sind. Und ich muss sagen, das sind ganz einfache Sätze, die einfach auch zeigen, wie nah er an den Menschen dran war. Denn wahrscheinlich geht es jedem von uns so bei dieser oder jenen Sache, dass man sie dann nochmal verschiebt und gute Gründe hat, warum man sie nicht tut. Und er ermuntert einfach, die Energie darauf zu verwenden, die Dinge gleich zu tun und nicht zu warten und sich Ausreden zu überlegen.
Als Sie diese Zeilen gelesen haben, haben Sie sich überlegt, was könnte das jetzt für mich bedeuten, Ausreden zu haben?
Naja, es kommt natürlich auch bei mir vor und bei meinen Vorbereitungen vor, dass ich Dinge zur Seite lege und sage, naja, das kannst du später noch machen. Jetzt müsstest du zum Beispiel erstmal noch deine Schuhe putzen. Und diese Aussagen des Heiligen sind dann natürlich eine gewisse Mahnung, dass das Schuheputzen noch warten kann und dass andere Dinge vielleicht Vorrang haben, bevor ich das tue. Also insoweit würde ich diese Aussagen des Heiligen immer eher auf einer praktischen Hilfe für das Leben sehen und nicht so sehr als irgendwelche hochgeistlichen Überlegungen. Weil ich denke, einen Heiligen beurteilt man selber, wenn man eine bestimmte Beziehung zu ihm hat, am ehesten dadurch, was einem das für das tägliche Leben hilft und was anderen im täglichen Leben helfen kann.
Jetzt, dieser Weg ist sicher nicht immer einfach zu gehen. Wann haben Sie konkret Gott gespürt?
Also ich würde sagen, dass ich Gott eigentlich jeden Tag spüre, weil ich immer wieder das Gefühl auch habe, dass ich nicht einfach in einem luftleeren Raum Dinge tue, sondern ganz viel Begleitung erfahre. So habe ich zum Beispiel eine Martinsfeier vorbereitet und als ich dann in der Kirche stand und die glücklichen Kinderaugen vor mir gesehen haben, kamen mir spontan Ideen, die ich selbst vorher mir gar nicht überlegt hatte oder auch nicht aufgeschrieben hatte. Und ich habe diese Ideen dann aufgegriffen, habe die Kinder nach vorne geholt und habe mit ihnen dann darüber gesprochen, wer ist denn für euch der heilige Martin und warum feiern wir das denn und wer denn nicht jetzt lieber zu Hause und viele andere Fragen gestellt. Und die Kinder waren unglaublich ruhig und aufmerksam und haben sehr gut die Fragen beantwortet. Und dann kam mir die Idee, den Eltern, die dahinter saßen, auch zu sagen, so, und jetzt wisst ihr auch wieder die Geschichte vom heiligen Martin. Und an der Reaktion der Eltern habe ich gemerkt, dass die an diesem Nachmittag mindestens so viel gelernt haben, wie die Kinder Freude daran hatten, auf Laternenumzug zu gehen. So ein Beispiel für mich, wo ich einfach merke in meiner Arbeit, ich stelle Gott meine Hände zur Verfügung, aber er ist letztlich der, der entscheidet, wofür sie gebraucht werden.
Also sich ihm übergeben.
Ja, sich ihm übergeben und sich auch klar zu machen, wenn man Priester wird, dann verspricht man ja, für Gott immer da zu sein und dorthin zu gehen, wohin Gott einen schickt. Und das kann für die einen das Martyrium bedeuten und für die anderen kann es reichen Seelsorge auf einer Karibikinsel sein. Das hat man vorher nicht in der Hand. Aber gleichzeitig immer zu wissen, egal wo man ist und egal was passiert, Gott ist immer da, hilft einem, denn es ist seine Kirche. Es ist die Kirche Jesu Christi, es ist nicht meine, es ist nicht die irgendeines anderen Gläubigen, sondern es ist die Kirche Jesu Christi und er weiß, wo sie hingehen soll, diese Kirche, und er weiß, was er mit uns persönlich vorhat. Und darauf zu vertrauen, erscheint mir etwas ganz Wichtiges, auch für die Ausübung meines zukünftigen Berufes und die Ausübung meiner Berufung.
Was können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, wenn man dieses Vertrauen nicht immer behalten kann, also so die Nachhaltigkeit, wie man in der Wirtschaft sagen würde, wenn das nicht gegeben ist, was kann man machen?
Also ich glaube, es gibt da ganz einfache Dinge, die man tun kann. Man könnte zum Beispiel, Sie sind ja in der Schweiz, auf die Berge klettern und könnte einfach mal sich die Landschaft anschauen. Und ich glaube, dass jeder in seiner Seele dann spürt, da hat jemand, der viel größer ist als ich, etwas geschaffen, was so wunderschön ist, was so sehr zu Herzen geht, dass ich am liebsten vor Freude weinen möchte. Das wäre für mich so eine ganz praktische Sache. Oder eine andere Sache, sich schöne Musik aufzulegen und sich von dieser Musik berühren zu lassen. Ich glaube, es gibt ganz viele praktische Dinge. Man kann auch zu einem Priester seines Vertrauens gehen oder zu jemandem, von dem man weiß, dass er ein gläubiger Mensch ist und mit dem über die Probleme reden. Denn Probleme haben wir natürlich alle und manche haben sehr schwerwiegende Probleme, schwere Krankheiten, es ist ein Verwandter sehr früh gestorben oder viele andere Dinge. Und ich verstehe auch jeden, der dann für einige Zeit sich von Gott innerlich abwendet oder auch von der Kirche innerlich abwendet. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich dann nicht in seiner Trauer auszuruhen, sondern immer aufs Neue zu schauen, wie man diese Trauer, die Probleme überwinden kann und mit der Situation, vor die man gestellt ist, dann auch fertig zu werden und mit der Situation zu leben, wie sie ist. Weil ich glaube, an manchen Situationen kann man nichts ändern, aber an der Art und Weise, wie man mit diesen Situationen umgeht, kann man sehr viel ändern.
Jetzt stehen wir im Jahr des Glaubens. Welche zentralen Botschaften sollten gesendet werden, damit möglichst viele Katholiken wieder zurückfinden zum Glauben?
Also ich glaube, dass eine der Hauptbotschaften erstmal das Evangelium selbst ist, weil ich glaube, dass viele Menschen die Heilige Schrift heute überhaupt nicht mehr kennen und damit auch das Evangelium nicht kennen. Und eine Frohbotschaft muss letztlich unter die Menschen gebracht werden, damit sie zu einer Frohbotschaft werden kann. Und ich glaube, dass das eine der wichtigsten Aufgaben ist, sich mit der Heiligen Schrift zu beschäftigen und Menschen, die sie nicht kennen, die Heilige Schrift zu zeigen. Und das Nächste, was ich denke, ist deutlich zu machen, Glaube macht Spaß. Glaube macht Freude. Das ist nicht immer ernst sein und Tränen weinen und griesgrämig in der Gegend herumlaufen, sondern Glaube ist etwas, was froh macht, was frei macht und dieses sich geborgen fühlen, ähnlich wie bei seinem Vater oder seiner Mutter als kleines Kind in den Armen, dass das etwas ist, was der Glaube an Gott einem vermittelt, weil Gott dieser Vater ist, diese Mutter ist, der einen trägt durchs Leben und durch alle Situationen. Und ich glaube, dass das so unsere Hauptaufgabe sein wird.
Die Verkündigung des Evangeliums, wie sollte das geschehen?
Also ich glaube, das kann man auf verschiedene Arten und Weisen tun. Eine Möglichkeit, das Evangelium zu verkünden, ist natürlich die Predigt in der Heiligen Messe oder auch eine Predigt in einer Wortgottesfeier. Oder was man auch machen kann, ist zum Beispiel durch Filme oder über soziale Medien auf heute zeitgerechte Art und Weise die Botschaft vermitteln. Aber man kann die Botschaft immer nur vermitteln mit dieser Botschaft. Man kann nicht Dinge weglassen oder sagen, das ist zu kompliziert, weil ich glaube, es gehört immer auch das Vertrauen auf Gott und auf den Heiligen Geist dazu, dass in den Menschen das angerührt wird, was notwendig ist, damit diese speziellen Menschen dann Glauben erfahren können, Glauben neu entdecken können und wirklich gläubige Menschen werden können.
Soziale Medien haben Sie erwähnt. Was meinen Sie damit?
Also ich selbst zum Beispiel habe mein Profil auf Xing stehen und ich selber bin auch bei Facebook. Und zu meiner eigenen Überraschung muss ich sagen, dass viele von meinen dortigen Bekannten, Freunden, Personen, mit denen ich dort verbunden bin, mir, weil sie meinen Lebensweg kennen und weil sie wissen, was ich eines Tages mit Gottes Hilfe sein werde, einfach bestimmte Fragen stellen, die ihren Glauben betreffen. Ihr Glaubensleben, Fragen zu bestimmten Heiligen, Fragen zur Entscheidung der Kirche, wie ich darüber denke. Und insoweit glaube ich, dass das Internet die heutige Form des Apostolats ist. So wie man früher von Haus zu Haus ging und die Botschaft verkündigt hat, so kann man sie heute auf Facebook stellen. Natürlich muss man immer aufpassen, dass das Ganze nicht ins Lächerliche abgleitet, aber da ja doch die jungen Leute oder jüngeren Leute vor allem bei diesen sozialen Medien sehr stark vertreten sind, muss auch die Kirche, muss auch jeder Gläubige dort vertreten sein, um das Ganze zu nutzen, damit die christliche Botschaft wirklich jeden Menschen auf dieser Erde erreicht und wir dem Missionsauftrag, den Jesus den Jüngern gegeben hat, auch gerecht werden können.
Diese Anfragen, die Sie bekommen, kommen diese auch von Atheisten oder Nicht-Katholiken?
Ja, also die kommen selbstverständlich auch von Nicht-Katholiken, von Nicht-Christen, von Atheisten. Und es gibt sicher auch Fragen dabei, an denen man sich auch als Theologe die Zähne ausbeißt. Aber das hat mich noch nie davon abgehalten, dann vielleicht mit ein, zwei Tagen und Überlegen in der Zeit auf diese Fragen zu antworten. Ich finde, Menschen haben ein Recht, dass ihre Fragen beantwortet werden, so gut wie man das eben hinbekommt.
Was könnte das konkret sein?
Also ich denke, wenn jemand zum Beispiel gerade an einer sehr schweren Krankheit leidet oder gerade sehr junge Verwandte verloren hat, dann kann die Frage sein, warum lässt Gott das zu? Und das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, die auch die Kirchenväter schon begleitet hat. Man hat auf manche Fragen einfach keine schnelle Antwort. Und manches kann man nur im Gebet vor Gott bringen und ihn darum bitten, dass er dem, der trauert oder dem, der leidet, die nötige Kraft dafür gibt.
Herr Krems, langsam neigen wir uns am Ende vom Interview zu. Was wollen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in der Schweiz mit auf den Weg geben?
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Ihnen und euch auf den Weg mitgeben, vertraut auf den Herrn, er wird alles wohl machen. Nehmt die Hand der Mutter Gottes, die euch zu Jesus führt, und verkündet den Glauben unter den Menschen auf die Art und Weise, wie Menschen das heute brauchen. Und ich wünsche Ihnen und euch allen alles Gute und Gottes Segen und einen schönen Tag.
Danke vielmals, Herr Krems. Wo geht Ihre nächste Wallfahrt hin?
Ich weiß noch nicht, wann ich die nächste Wallfahrt mache, aber ich denke, das wird irgendwann auf meinem Schreibtisch liegen oder vielleicht in Form einer E-Mail von irgendjemandem kommen, der mir einen Vorschlag macht, und ich werde den Vorschlag dann aufgreifen und mitgehen und ja, mal schauen, wo das hingeht. Es gibt viele Orte, an denen ich noch nicht als Wallfahrer war. Insoweit habe ich viel Zeit, vieles neu zu entdecken.
Was wäre so eine Präferenz oder einen Wunsch?
Ich würde gerne mal nach Jerusalem pilgern, wobei ich weiß, dass ich die Zeit nicht habe, jetzt von meiner Pfarreiengemeinschaft zu Fuß nach Jerusalem zu laufen. Aber ich war noch nie in Jerusalem und das würde mich sehr interessieren.
Herzlichen Dank, Herr Krems. Danke für Ihre Zeit und Ihre Offenheit. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Gottessegen und möge Ihnen vor allem in den kommenden Monaten Jesus Christus beistehen und die Mutter Gottes und Sie immer wieder mit dem Heiligen Geist stärken, damit Sie Ihrer Berufung nachgehen können und mögen Sie Ihre Ohren öffnen dürfen, damit Sie auch die Worte von ihm und die Botschaften empfangen dürfen. Und mögen Sie mit Ihrer Berufung und Ihrer Tätigkeit viele Herzen berühren dürfen und öffnen dürfen. Herzlichen Dank, Herr Krems.
Vielen Dank auch Ihnen. Und auch Ihnen alles Gute und Gottes Segen.